Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Am 23. November 1992 ermorden zwei Neonazis die 10-jährige Yeliz Arslan, die 14-jährige Ayşe Yılmaz und die 51-jährige Bahide Arslan mit Brandsätzen, die sie in deren Häuser werfen. Die Brandanschläge von Mölln 1992. Ist fast 30 Jahre her. Und jetzt Anlass für ein dokumentarisches Theaterstück, das heißt Mölln 92-22 und kommt von David Nuran Kalis. Tag, Herr Kalis.
Ja, guten Tag, hallo.
Sie haben mit Ihren Stücken die Lücke bzw. die Lücke 2.0 schon auf die Anschläge des NSU reagiert, insbesondere auf den Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße. Und da haben Sie eben auch AnwohnerInnen eingebunden und nicht nur SchauspielerInnen, also Menschen eingebunden, die es betrifft, haben Sie. Wie funktioniert das bei Mölln 92-22? Wer macht mit?
Ja, im Prinzip funktioniert es genauso. Also man kann nur so einen Theaterabend auf die Beine stellen, wenn wir die Opfer auch sozusagen in eine Kollaboration bekommen. Also das heißt, ohne sie geht so ein Abend nicht. Also sie stehen mit auf der Bühne, wir werden nicht über sie reden, sondern sie kommen zu Wort. Und aus diesem Spannungsverhältnis speisen sich die Theaterabende sozusagen.
Sie haben unter anderem mit Ibrahim Arslan zusammengearbeitet, der als Kind den Brandanschlag überlebt hat und der sich seit Jahren öffentlich gegen Rechtsextremismus engagiert. Was war das für eine Zusammenarbeit? Wie haben Sie die erlebt?
Also die Zusammenarbeit war sehr gut. Wir haben im Vorfeld mehrere Gespräche geführt. Und ich muss aber auch sagen, dass die gesamte Familie Aslan an diesem Abend zu Wort kommt und auch uns darin unterstützt hat. Und auch zum ersten Mal die Hava Aslan, sozusagen die Mutter, die diesen Sturz mit ihrem kleinen Baby sozusagen überlebt hat. Also es war so, dass wir uns natürlich in einem Spannungsfeld begeben haben, aber durch unsere Zusammenarbeit und die Gespräche haben wir die volle Unterstützung der Familie bekommen, die auch wirklich Einblick in unsere Arbeit dann auch hatte und sie auch sozusagen auch mit begleitet hat.
Wie hat sich das Spannungsfeld angefühlt, von dem Sie gerade gesprochen haben?
Also im Vorfeld wissen wir ja, dass, dass die Opferfamilien und die Opfer natürlich fundamental enttäuscht und es besteht ein totaler Bruch mit der Gesellschaft durch diese Tat. Also sie sind ja sozusagen aus dem Leben gerissen worden und auch in dem späteren Umgang, wie die Mehrheitsgesellschaft und auch die Institutionen mit den Opferfamilien und den Freunden umgegangen ist, das ist jetzt nicht etwas, womit man sich als Institution schmücken kann sozusagen. Also man hat sich schon auch sehr allein gelassen mit diesen ganzen Anschlägen und dieses Misstrauen und diese Enttäuschung und der fundamentale Bruch und auch, sagen wir mal, diese Sicherheit, den diese Opfer natürlich auch vielleicht bis dahin hatten, das muss man ehrlich sein, die Mehrheitsgesellschaft und die Institutionen haben bis jetzt es nicht geschafft, das Verhältnis zueinander wieder aufzubauen, richtig. Und das wird auch sichtbar an dem Abend heute.
Wie haben Sie Ihre Rolle wahrgenommen? Einerseits ist es dokumentarisch und andererseits ist es ja hoch emotional und das konfrontiert ja auch Sie, der gleichzeitig immer den Überblick über Abläufe und ganz viel Rationalität in die Verfahren legen muss. Also wie haben Sie das erlebt?
Also nach den Anfangsgesprächen und auch vor allem dadurch, dass ich der Familie Einblick gegeben habe, wie ich in der Lücke gearbeitet habe oder wie wir in der Lücke gearbeitet haben und auch in den späteren NSU-Zugriffen, die ich hatte, konnte sich die Familie ein Bild darüber machen, wie ich eigentlich prinzipiell mit diesen Geschichten und den Narrativen umgehe. Und da deckte das, ich sag mal, die Familie Aslan sagt immer, wir wollen, dass Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, sich nicht vor uns stellen. Sie sollen sich neben uns stellen oder uns hinter uns stellen und uns stärken. Und das ist auch im Prinzip meiner dokumentarischen Einordnung, der ästhetischen Einordnung der Themen, dass wir uns immer versuchen, neben die Betroffenen oder sich hinter die Betroffenen zu stellen und deren Anliegen, wie ich im Eingang gesagt habe, dass man nicht über sie redet, sondern dass man wirklich die Opferperspektive und auch wirklich deren Narrativen wir zeigen und sichtbar machen.
Und
da haben sie Vertrauen gekriegt.
Und der Macher erlebt sich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auf Augenhöhe, nicht als jemand, der auf die Opfer hinabschaut. Sehr wichtig, das sagt die Ankündigung aus dem Schauspiel Köln, werden bei Mölln 92/22 jetzt ja Gespräche und Interviews sein. Also wenn sich HörerInnen fragen, was erwartet uns, was könnte uns erwarten, damit wir noch einen kleinen Eindruck haben. Was ist da ganz zentral für Sie? Ich weiß, immer blöd, irgendwas rauszustellen bei so einer Arbeit, aber sagen Sie vielleicht das Erste, das Ihnen einfällt.
Also das Erste, was der Zuschauer den erwartet, ist natürlich auch der gesellschaftliche Zusammenhang, in dem diese Tat, und wir wollen ja einen Rückblick sozusagen die letzten 30 Jahre sichtbar machen nach der neuen deutsch-deutschen Geschichte und die Kontinuität von rassistischer Gewalt sichtbar machen, die dann auch ästhetisch und politisch wir versuchen auch so einzuordnen, dass man das Ganze in einem größeren Zusammenhang auch sieht und dass die Bedrohung nicht aufgehört hat, sondern ganz im Gegenteil, sie ist eigentlich noch viel stärker geworden. Man muss nur an Hanau und an den Mord an Lübcke denken, dass die Kontinuität von rassistischer Gewalt, vielleicht damals war das ein Wendepunkt, aber sie ist nicht besser, also friedvoller geworden, sie ist brutaler geworden und der Zuschauer kriegt vielleicht einen Zusammenhang dazu oder darüber, dass die freiheitliche gesellschaftliche Welt, unsere Grundordnung immer noch permanent in Gefahr ist und wir was zu verteidigen haben mit den Opfern zusammen.
Danke, David Norancalis. Sein Stück Mölln 92/22 hat Uraufführung am Schauspiel Köln, heute 20 Uhr.